Jule, willkommen zur allerersten Folge vom Feeling her ein gutes Gefühl. V-F-H-E-G-G. Wir haben es endlich geschafft und wir werden uns hier regelmäßig treffen, um mit super spannenden Leuten über Gefühle zu reden, ihre Gefühlswelten, ihre Emotionen kennenzulernen. Und heute geht es um das wunderschöne Thema Glück. Jule, und da würde mich natürlich gleich erstmal interessieren, wie glücklich bist du eigentlich so gerade?
Vielen Dank für die Nachfrage. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ein kleines Baby bekommen. Du hast es vielleicht gemerkt?
Ja, ja, ich habe es eventuell auch schon mal gesehen und von oben bis unten abgeknuddelt.
Abgeleckt. Ja, weil es ist nämlich sehr niedlich, es ist sehr intelligent, es ist absolut hübsch und hat einfach, ja, also einen tollen Charakter. Und ja, so glücklich mich dieses Baby macht, so sehr treibt es mich natürlich zwischendurch auch in den Wahnsinn. Andere Eltern können das sicherlich nachvollziehen. Und gerade so in diesen Morgenstunden, so in diesen dunklen zwischen 3 und 5, keine Ahnung, liege ich manchmal wach und höre mir das Gebrabbel des Babys an und fühle dann einen sehr großen Weltschmerz. Ja, also eine extreme Schwere, extremes Glück, so das gibt sich gerade hier immer die Klinke in die Hand.
Ja, die aktuelle Weltlage hat leider nichts anderes zu bieten, als dass, glaube ich, die meisten von uns diesen Weltschmerz gerade ziemlich deutlich spüren, was einfach sehr, sehr intensiv ist. Generell ist es ja so, dass kein Mensch für immer glücklich sein kann. Das wäre ja absolut unnatürlich. Wir erleben alle so viele unterschiedliche Dinge, sind durch verschiedenste Kindheiten geprägt und haben natürlich auch alle andere Herausforderungen vor uns. Boah, und ich kann mir vorstellen, so eine Art Dauerglück können wahrscheinlich nur so 10 Stunden am Tag meditierende Mönche auf irgendeinem Berg empfinden. Ich glaube, sonst niemand anderes.
Na, warte mal. Ich fand damals, als wir so in unseren frühen 20ern in unserer Partyphase waren, da haben wir wirklich sehr viel Glück empfunden. Vor allen Dingen, wenn wir uns so ein Dönerbier reingezogen haben vom Ephesus. Weißt du noch?
Oh, das waren schöne Zeiten. Those were the days, Leute.
Bis einer kotzt.
Ja, aber da hatten wir dann auch immer das große Glück, dass wir uns dann gegenseitig die Haare gehalten haben.
Und unsere schönen Emo-Ponys mit den kleinen Glitzerhaarspangen drin. Genau.
Ja, und never forget, damals hatten wir auch noch diese ganzen Piercings und so im Mund, die dann auch alle im Weg waren.
Hat immer auf der Klobrille geklappert dann. Anyway.
Ja, manche finden ihr Glück da, andere puzzeln vielleicht. Mich interessiert jetzt total, was Glück eigentlich genau ist. Und da würde ich sagen, fragen wir eine ganz tolle Frau, die ab jetzt regelmäßig im Podcast mit dabei ist. Unsere Haus- und Hoftherapeutin, die fabelhafte Diplompsychologin Nele Seert.
Glück ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Mir ist irgendwas passiert und das hat einen glücklichen Ausgang genommen. Das ist das, was wir als Glück bezeichnen. Aber das, was uns meistens viel mehr interessiert, ist das Glücksgefühl, was wir haben. Da kümmert sich nämlich das Belohnungs- und Motivationszentrum in unserem Gehirn darum. Das schüttet ordentlich Dopamin aus und das führt dazu, dass wir uns so richtig wohlfühlen. Und das passiert, wenn wir beispielsweise was Schönes erlebt haben oder auch eine Aufgabe bewältigt haben. Und dass da der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet wird, der ist nicht nur für das Glücksgefühl verantwortlich, sondern der motiviert uns auch, uns erneut anzustrengen, damit wir ganz bald nochmal Glück empfinden können. Glück macht uns also so ein bisschen süchtig. Und genau das ist es auch beim Thema Sucht, dass wir, ohne dass wir irgendwas dafür tun, erledigen oder uns anstrengen müssen, einfach so uns glücklich fühlen. Beispielsweise, wenn wir Alkohol oder andere Drogen zu uns nehmen. Und das kann durchaus schwierig werden, wenn man das zu häufig macht, weil ich dann erstmal mein Gehirn wieder daran gewöhnen muss, dass es sich selbst anstrengen muss, um Glück zu produzieren. Das kann tatsächlich ein bisschen schwierig werden, wieder zurück ins normale Leben zu kommen, wenn man das zu häufig extern sich beiführt. Und was es dann noch gibt, das würde ich auch noch dazu abgrenzen wollen, ist die Zufriedenheit. Das ist also mehr ein Grundgefühl, da geht es auch mehr um den Serotoninausstoß. Das bedeutet, ich bin zufrieden mit meinem Leben und dem, was ich habe. Das ist mehr die kleine Schwester vom Glück. Und dann gibt es auch noch die große Schwester vom Glück, das ist die Manie. Das ist eine wahnsinnige Euphorie, da wird das Gehirn vom Neurotransmitter nur so überschüttet und dann bin ich zwar super glücklich, aber danach meistens auch ziemlich erschöpft.
So, und wir haben jetzt das Glück, mit der zauberhaften, wundervollen, unerreichten Ariana Barbouri hier zu sein. Herzlich willkommen, Ariana.
Och, wie toll. Hallo. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Du, Ariana, du kannst dich nochmal zurücklehnen, denn bevor es losgeht, stellen wir dich erstmal ordentlich vor.
Ah. Mariana Barbori ist die beste Comedienne, Moderatorin und Podcasterin der Welt. Als Kind will sie ein Pony haben, bekommt aber eine Zahnspange. Schade. Mit 10 Jahren nimmt sie ihre eigenen Radiosendungen auf dem Kassettenrekorder auf. Musikalischer Fokus, Cher. Do you believe in love? Später sitzt sie dann am echten Mikrofon beim Berliner Rundfunk und den Morningshows von UFM und KISS-FM. Arianas Podcast Endlich normale Leute mit Till Reiners erscheint jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem hat sie einen eigenen Weißwein. Say what? Folgt unserer Gästin für High-Quality-Content jeglicher Couleur unbedingt auf Instagram unter @ariana_barbori. B-A-B-O-R-I-E. Da verrät sie euch bestimmt auch, was Ferdi und Balu so treiben.
Ariana, auf einer Skala von 1 bis Glück, wie geil war es denn eigentlich, mit Olli Pocher zusammenzuarbeiten?
Das kann ich relativ einfach beantworten, zum Glück, wortwörtlich, weil wir haben diese Sendung immer im Wechsel moderiert. Das heißt, eine Woche hat er sie moderiert und eine ich. Wir haben uns ein einziges Mal getroffen für ein gemeinsames Fotoshooting, aber ansonsten hatte jeder das Studio immer für sich und wir sind uns in der Sendung nie begegnet. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das stelle ich einfach mal so dahin, aber zumindest haben wir nie zusammen eine Sendung gemacht.
Ach, schade eigentlich.
Ja, das ist, ich bedauere das auch sehr.
Du, aber sag mal, was bedeutet denn Glück für dich? Denn das ist ja das Thema unserer Folge heute.
Ja, da habe ich, weiß gar nicht, ob das so klug ist, dass ich gesagt habe, ja klar können wir über Glück reden, weil ich finde es tatsächlich relativ schwer, Glück so einzuordnen und auch zu sagen, was Glück ist, wie man Glück empfindet. Aber was ich für mich so gemerkt habe, ist, dass ich das Gefühl habe, Glück ist auch so ein bisschen eine Entscheidung, also dass man so ein bisschen bereit sein muss, Glück zu fühlen. Also man kann das zum Beispiel unterdrücken, wenn man so ein miese Petrich ist oder miese Petra, fällt mir gerade ein, das muss man wahrscheinlich auch gendern. Also wenn ein miese Peter oder eine miese Petra die ganze Zeit der Meinung ist, nee, das Leben ist scheiße und ich habe nie Glück und ich empfinde auch nie Glück und es gibt auch keine freudigen Ereignisse in meinem Leben, dann wird diese Person wahrscheinlich nie Glück spüren. Da an der Stelle möchte ich aber nochmal aus wichtigen Gründen Menschen ausklammern, die zum Beispiel mit Depressionen zu kämpfen haben. Das ist ja dann einfach eine Krankheit, wo man dann nicht sagen kann, jetzt drück doch einfach mal das innere Gefühlsknöpfchen, dann geht's dir schon besser. Deswegen die würde ich einfach mal ausklammern. Aber wenn man nicht unter Depressionen leidet, dann schafft man das aber, glaube ich, Glück zu unterdrücken, indem man sich einfach vornimmt, es nicht zu fühlen oder nicht zu verspüren und nicht zu sehen. Und deswegen glaube ich, dass zum Glück auch so ein bisschen der Wille dazu gehört, auch sich an Dingen zu erfreuen und zu sagen, ja, ich bin glücklich oder ich habe glückliche Phasen im Leben oder ich kann Glück erleben. Genau.
Und was würdest du sagen, wie und wo spürst du Glück ganz konkret in deinem Körper und in deinem Geist?
Also ich habe fast das Gefühl, ich will mir dafür selbst ins Gesicht schlagen, weil es sich so klischeehaft anhört. Aber ich würde tatsächlich behaupten, dass für mich sich Glück ist wie so ein, wow, das finde ich jetzt echt schlimm. Aber es ist so ein warmes Gefühl in der Herzgegend, was sich so ausbreitet. Und manchmal hat man so ein bisschen Herzklopfen dabei. Und das muss dann gar nichts was mit Liebe zu tun haben, sondern wirklich, auch wenn man irgendwie einen Glücksmoment mit Freunden hat oder irgendwas Schönes sieht oder was Schönes erlebt oder eine tolle Nachricht bekommt und Glück empfindet, das ist dann so ein ganz warmes Gefühl, was sich ausbreitet. Genau, und das Herz macht vielleicht ein paar extra Sprünge. Also gut, positive Herzrhythmusstörung.
Oh, das hast du wahnsinnig schön beschrieben. Ich würde es auch so sagen, Jule, oder?
Ja, absolut. Findest du denn, man hört schon so ein bisschen raus, aber findest du denn, dass du Glück im Leben hattest bzw. hast?
Also mir hat eine Freundin mal gesagt, dass sie das erstaunlich findet, wie viel Glück ich immer im Leben habe und hat so ein paar Beispiele aufgezählt, weil ich erst nicht wusste, was sie meint und dann hat sie mir genau gesagt, was davon sie oder an welchen Momenten sie findet, dass ich Glück im Leben habe und dann habe ich gemerkt und ihr auch gesagt, dass ich finde, dass, aber das, wie ich es vorher schon angedeutet habe, dass man das auch wahrnehmen muss. Also ich glaube, dass viele Dinge, die mir passiert sind, die könnten auch anderen Leuten passieren, obwohl ich nicht mal behaupten würde, ich bin besonders gut, ich steche da jetzt besonders raus, Glück zu empfinden, aber so ein, ja, man muss auch so ein bisschen die Bereitschaft haben, auch sich und anderen das einzugestehen, ja, da habe ich Glück und ich nehme das auch an. das gehört, glaube ich, schon dazu, dass man einigermaßen positive oder optimistische Einstellung hat, um diese Dinge oder Momente auch zu sehen. Ansonsten kann man auch aus Momenten oder Zufällen oder Situationen, in denen man Glück hat, kann man auch Situationen machen, die total normal sind oder in denen man kein Glück hat, indem man sie halt nicht so empfindet und nicht so mit ihnen umgeht. Aber ich würde persönlich schon sagen, dass ich viel sowohl Glück im Sinne von zufälliges Glück als auch Glück im Sinne von Freude im Leben habe. Aber ich merke auch selber bei mir halt ganz doll, dass das schon auch eine Einstellungssache ist. Also unter anderem, nicht hauptsächlich, aber dass es auch so ein bisschen dazugehört, so sich vorzunehmen. Ich möchte jetzt auch glücklich sein und ich versuche mal so positive Seiten zu sehen.
Die Frage ist ja auch immer, ne, wo kommt es so ein bisschen her? Deswegen würde mich total interessieren, da habe ich gerade so drüber nachgedacht. Macht es dir denn deine Biografie, also deine Lebensgeschichte, eher einfach oder eher schwerer, Glück zu empfinden? Denn ich glaube, wir sind ja schon immer so ein Teil geprägt, ne? Was wurde uns vorgelebt? Ne? Ist man eher so ein optimistischer Mensch oder so ein pessimistischer Mensch? Würdest du sagen, da hattest du es besonders einfach oder eher ein bisschen schwerer?
Also mir hat mal ein Chef beim Radio im Vorstellungsgespräch eine Frage gestellt, die mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Also wir hatten uns gerade kennengelernt und ich war eigentlich schon eingestellt, aber sollte den Chef noch kennenlernen, den oberen Chef. Bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt's da irgendwie immer so 100 Hierarchiepunkte. Und deswegen war es diese skurrile Situation, dass ich eigentlich schon eingestellt war, aber den obersten Chef noch kennenlernen sollte. Und der hat dann im Laufe dieses Gesprächs, der hatte sich vorher schon über mich informiert, sich irgendwie Videos von meinen Stand-up-Auftritten angeguckt und so, und hat dann gesagt, er würde mir gerne eine Frage stellen, ich muss aber nicht darauf antworten. Und ich war ganz neugierig und dachte, was kommt denn da jetzt um die Ecke? Und dann hat er gefragt, hattest du eine glückliche Kindheit? Und ich wollte darauf antworten und mir sind irgendwie, erst habe ich so nach Worten gerungen und dann habe ich Tränen in den Augen gehabt und dann meinte er, musst nicht darauf antworten, alles gut, hat das Fenster aufgemacht, mal kurz den Raum durchgelüftet. Und 3 Jahre später, als ich gekündigt habe, habe ich ihn, weil ich hatte immer noch ein gutes Verhältnis, den mochte den sehr gerne und habe gesagt, sag mal, kannst du mir mal eine Sache beantworten? Als ich vor 3 Jahren angefangen habe bei euch, hast du mir diese Frage gestellt, wie kamst du darauf? Und dann meinte er, dass es für ihn ganz einfach ist, weil bei den meisten Menschen, die so im Scheinwerferlicht stehen auf der Bühne, die sich irgendwie so ein bisschen in den Mittelpunkt bringen, vor allem bei Frauen, spricht es oft dafür, dass die es in ihrer Kindheit nicht so leicht hatten, dass die vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis zu den Eltern oder zum Vater oder zu beiden hatten, sich ein bisschen durchkämpfen mussten und jetzt diesen einigermaßen ungewöhnlichen Weg wählen, auf die Bühne zu gehen oder sich so in den Mittelpunkt und vor die Kameras zu stellen und sich so ein bisschen Liebe oder Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen, irgendwas, was sie in ihrer Kindheit so, woran es ihnen gemangelt hat. Mhm. Und ich habe mir das damals so übernommen und wenn, also diese Frage, und wenn es sich ergibt, also wenn ich zu jemandem schon eine enge Bindung habe oder die Person gut kenne, ich fand das mutig von ihm, das gleich im ersten Gespräch zu fragen, ja. Das mache ich jetzt nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe mit jemandem eine gute Basis, dann frage ich das auch immer, wenn diese Person auch irgendwie auf der Bühne steht oder irgendwie sehr präsent ist, eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich hatte, glaube ich, bis jetzt eine 99-prozentige Trefferchance, dass es genau so war, dass nämlich genau dann in der Kindheit und nicht einfach nur so, ja, ich war schlecht in der Schule oder ich habe mal nicht den Teddy-Rucksack bekommen, den ich mir gewünscht habe, sondern dass da wirklich, die ganze Kindheit über vielleicht nicht ganz so von Glück gesegnet war. Und ich würde das bei mir auch, ohne ins Detail zu gehen, auch so unterschreiben können und sagen, dass ich da mit ganz vielen Dingen wirklich schwer zu kämpfen hatte und dass es nicht so eine leichte Zeit war. Und ich bin nicht nur überzeugt davon, sondern ich weiß bei mir, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass ich diesen Weg auf die Bühne gewählt habe und dass das der Antreiber bei mir war, das zu machen oder dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und deswegen hat es, also mit Glück im Sinne von, dass ich zufällig an irgendeiner bestimmten Stelle war, schon mal gar nichts zu tun, sondern es war halt ein sehr starker Antrieb einfach. Und es ist fast das Gegenteil ist der Fall. Also nicht aus einer super glücklichen Kindheit und Jugend ist dieser Werdegang bei mir entstanden, sondern eher daraus, sich von irgendwas freizukämpfen und sich vielleicht was zurückzuholen auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, so über Aufmerksamkeit und also jetzt gar nicht so plump Aufmerksamkeit, hier bin ich und ich will, dass mir so viele Leute wie möglich zugucken, sondern so ein bisschen mit etwas, wofür man von anderen anerkannt oder gelobt wird oder womit man Leute begeistern kann, so im Mittelpunkt zu stehen, genau.
Also hast du aktiv irgendwann die Entscheidung für dich getroffen, jetzt nur auf dich bezogen, dass du Bock auf Glück hast, dass du Bock auf gute Laune hast, dass du Bock auf so innere Harmonie hast und auf diese Wärme im Herzen?
Ich fürchte, das ist sehr unterbewusst abgelaufen und gar nicht so bewusst von mir. Also irgendwas hat mich dann so dahin getrieben. Aber ja, das war, glaube ich, so eine irgendeine Stimme in mir oder irgendein Teil von mir hat versucht, sich das selber so zu holen oder zu suchen, wo ich dieses Glücksgefühl herbekommen kann. Genau.
Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie du dir einen Finger geschnitten hast oder dir ein Finger geschnitten wurde, wie du irgendwie verletzt bist und dann so alleine zu so einer Schublade läufst und so ein Pflaster mit so einem Herzen und so einem Bärchen rausholst und dir das da so rübergeklebt hast.
Und das ist meine Karriere, dieses Pflaster mit dem Herzen. Toll.
Wo wir gerade schon so beim Thema öffentlicher Auftritt waren, deine Stichproben haben ergeben, in der Kindheit von Leuten im Comedy-Business sind oft noch einige Baustellen. Meinst du, das ist auch im Erwachsenenalter so? Also, dass es da neben der lustigen Fassade auch einfach eine Menge ja Schmerz oder dunkle Seiten gibt?
Also irgendeine schlaue Person in der großen, weiten Medienwelt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber hat gesagt, dass wenn man nicht diese dunklen Tiefen und schweren Zeiten hätte, dann hätten KünstlerInnen oder Comedians oder wie auch immer gar nichts zu erzählen. Also jemand, der komplett glücklich ist, der hat ja gar nicht, also dem fehlt ja irgendwie ein, ich sag mal, so diese negativen Erlebnisse, aus denen er was Positives machen kann. Also jemand, der glücklich ist, kann natürlich auch was erzählen, aber für den ist es vielleicht schwieriger, sich an Dingen abzuarbeiten, ohne was erlebt zu haben, wo er versucht, ja, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich glaube, jemand, der nicht so kämpfen musste und der immer in Harmonie und Ausgeglichenheit gelebt hat, der hat natürlich auch diesen Blick auf die Welt und die Dinge. Und da hat vielleicht einfach dann die Kunst eine andere Tiefe oder eine andere Dimension. Deswegen, ich würde schon behaupten, dass die meisten, die in diesem künstlerischen Bereich sind, dass die so ein bisschen aus ihren schweren Zeiten schöpfen. Ob das, also bei MusikerInnen ist das ja zum Beispiel das größte Klischee, aber es trifft ja zu, dass aus dieser Welt des Liebeskummer und Herzschmerz halt unglaublich viel entsteht. Und das ist halt, wenn jemand leidet. Das gibt natürlich auch ganz viele Songs über Glück und über Glücklichkeit. Aber diesen Schmerz muss man, glaube ich, erfüllen, wenn man darüber schreiben oder Musik machen oder auch Kunst oder Comedy machen möchte. Und deswegen glaube ich, gehört das schon dazu oder ist das schon so der kleinste gemeinsame Nenner, den man ziehen kann? Was, glaube ich, nicht so ganz stimmt, das höre ich nämlich auch oft, ist, dass Leute sagen, sie hätten einen Comedian oder eine Comedienne privat kennengelernt oder im Gespräch ein Gespräch mit denen gehabt und die wären total ernst so im Privatleben und überhaupt nicht witzig und würden irgendwie nur ernste Gespräche führen. Und das wäre so die reine Bühnenfigur. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob es dann Einzelfälle waren oder ob die Person, die jeweils andere Person dann nur so ein Stündchen in einer Bar gesprochen hat oder so. Aber das würde mich sehr wundern, wenn, und finde ich, ist auch nicht so die breite Masse, dass man sagen kann, alle, die auf der Bühne was mit Comedy oder Entertainment machen, sind im Privatleben total ernste Leute. Ich glaube, viele sind einfach nur überrascht davon, dass man auch mit diesen Menschen überhaupt ernste Gespräche führen kann. Und es ist dann so, okay, nur weil wir jetzt irgendwie mal eine oder zwei Stunden über Trauer und über Tod gesprochen haben, heißt es aber nicht, dass die Person in ihrem Privatleben zu 100% eine ernste Person ist und ihren Witz und den Humor nur auf der Bühne auspackt, sondern es ist halt einfach nur vielschichtiger. Aber wahrscheinlich diesen Clown-Charakter, den man auf der Bühne sieht, den kriegt man ja nicht so 1000% im Privatleben, weil da ist die Person einfach ein ganz normaler Mensch mit sehr vielen Facetten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute denken, ah, okay, jetzt haben wir zwei Stunden über Trauer gesprochen, es kam keine einzige Pointe, die ist ja privat eine total ernste Person.
Was ist mit dem Menschen? Aber ja. Es gibt ja viele Comedians, die auch öffentlich über ihre Depression sprechen, wie zum Beispiel Kurt Krömer, ja, der jetzt ein Buch darüber rausgebracht hat. Mhm. Und ich kann mir das total vorstellen. Also ich glaube, alle wir Menschen, die Licht und Schatten in ihrem Leben haben, auch immer wieder, nicht nur in der Kindheit, wissen doch, dass du nicht die ganze Zeit witzig bist und du bist auch nicht die ganze Zeit gut drauf. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht gesund.
Ja.
Weil genau das, was du beschrieben hast, ne, wenn ich mich nie von jemandem getrennt habe oder verlassen wurde, wie soll ich mich dann neu verlieben? Wie ist es dann wieder neu und total geil? Ne? Wir haben dann diesen Schmerz gespürt, zum Beispiel in der Trennung, und dann irgendwann haben wir das so ein bisschen verarbeitet und dann kommen wieder diese neuen mega geilen Gefühle. Und hätten wir nicht mal gelitten, dann würden wir uns auch nicht wieder irgendwann total darüber freuen.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, das lässt sich auch ganz gut auf Glück übertragen, dass man für, jetzt klinge ich selber wieder wie so ein Abreißkalenderspruch, aber
sie ist ein Guru.
Ja, wirklich. So, ich habe echt gerade das Gefühl, ich brühe mir auch gleich noch einen Tee und zünd irgendwie so ein Räucherstäbchen an oder so. Um Glück zu spüren, braucht man, glaube ich, auch regelmäßig die Abwesenheit von Glück, weil es ganz schwer ist, sein ganzes Leben lang oder über Wochen, Monate, Jahre hinweg einfach den komplett gleichen Glückspegel zu halten. Ich glaube, das geht gar nicht. Und vor allem muss sich dieses Glück dann erst wieder steigern, um es wahrzunehmen, weil irgendwann wird es, glaube ich, so ein dumpfes Hintergrundgefühl. Und es muss mal wie auf so einer Achterbahnfahrt einfach Höhen und Tiefen geben. Das heißt, genauso wie mit diesem Verliebtsein, um Glück zu spüren, glaube ich, muss man auch teilweise dann entweder nur die reine Abwesenheit von Glück oder dass man sich auch mal richtig scheiße fühlt, um am nächsten Tag aber wieder zu merken, hey, heute geht's mir viel besser, darüber bin ich glücklich, das nehme ich wahr und bin da irgendwie dankbar für. Und das funktioniert einfach nicht, wenn du auf so einer Skala irgendwie durchgehend auf 8 bist. Wenn es keine Höhen und Tiefen gibt, dann gerät das, glaube ich, irgendwann einfach in den Hintergrund.
Ja, dann ist die 9 richtig lame, ne? Also genau. wenn du immer auf eine 8 bist.
Du brauchst mal eine 3, um die 9 wieder wertzuschätzen.
Ja.
Ah, herrlich. Du, in deinen Insta-Videos bist du ja wirklich extrem lustig und ich würde als außenstehende Person auch sagen, wirkst du meistens relativ glücklich. Wie reagieren denn so die Leute, also die Öffentlichkeit, wenn du mal was Ernstes postest, also zum Beispiel über die Situation in Afghanistan? Von dem, was wir gelernt haben, lebt ja ein Teil deiner Familie noch dort, du hast afghanische Wurzeln und anders als die meisten von uns hast du dadurch ja viel direktere Berührungspunkte. Wie ist denn die Community da, wenn die nämlich eigentlich von dir gewohnt ist, she's always funny und jetzt erzählt sie was Ernstes, was aus dem echten Leben, was so total, also weißt du, was so
ja.
Krieg, Taliban, haben die Leute dann Angst oder kriegst du Zuspruch?
Also ich habe das ja schon immer gemacht oder schon immer versucht, auch ernste Themen da irgendwie mit reinzubringen, weil, wie ihr schon gesagt habt, niemand ist nur witzig und lustig und es ist natürlich eine Entscheidung, möchte man das auf seinem Social-Media-Profil, in seiner Social-Media-Präsenz auch nach außen zeigen. Es gibt ja durchaus Profile oder Menschen, die auf ihrem Instagram-Account nur Humor, nur Entertainment und nur Witz irgendwie zeigen, obwohl die ja auch noch andere Sachen haben, die sie im Leben bewegen, aber das ist dann irgendwie eine strategische Entscheidung. Und ich habe das schon immer mal wieder auftauchen lassen, so ernste Themen, und habe dann aber zum Beispiel ganz extrem, in welchem Jahr war das? 2020, als diese Black Lives Matter Bewegung so durch die Welt gegangen ist und ich da einfach versucht habe, so vielen SpeakerInnen wie möglich eine Stimme oder nicht eine Stimme zu geben, die haben sie selber, sondern eine Plattform und irgendwie die Reichweite zu vergrößern, indem ich deren Sachen teile. Da sind ganz viele Leute abgesprungen bei mir. Die haben die Stories geskippt, die sind mir entfolgt. Das war ihnen, glaube ich, zu viel. Genau, also ich glaube auch, dass viele sich da ertappt gefühlt haben und selber angesprochen gefühlt haben, aber auch, dass es ihnen zu ernst war. Ich habe dann auch teilweise geschrieben, ich sehe das, dass ihr meine Stories gibt, also nicht wer persönlich natürlich, aber dass plötzlich teilweise bis zur Hälfte der Leute meine Stories anfangen zu überspringen, also das wirklich rapide abnimmt von einem Slide zum nächsten. Und da habe ich damals ein paar Nachrichten bekommen, die ich ganz hilfreich fand und die ich auch verstehen konnte, die mir dann geschrieben haben, ich finde das ganz wichtig, was du machst und eigentlich auch total gut und ich fühle mich da auch ertappt und angesprochen, aber ich merke einfach, wie ich nach einem langen Arbeitstag, ich habe 2 Kinder, habe einen anstrengenden Job und dann will ich mal einmal abschalten und du bringst mich sonst immer zum Lachen und erheiterst mich irgendwie und schaffst es so, meinen Tag ein bisschen besser zu machen oder mir abends zumindest nochmal so ein bisschen gute Laune zu bringen. Wenn du dann so ernste Themen behandelst und dann auch noch in dieser Länge und Intensität, ich schaffe das einfach nicht, mich in dem Moment damit zu beschäftigen. Und das fand ich sehr ehrlich und konnte das sogar auch nachvollziehen, aber es ist natürlich dann trotzdem hart, wenn man so ja über wichtige gesellschaftliche ernste Themen spricht oder versucht, die zu teilen, mehr Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, die Leute so abwandern. Bei dieser Afghanistan-Sache, betitel ich es jetzt einfach mal, hat es mich gewundert, wie sehr die Leute dran geblieben sind. Also da sind weniger abgesprungen, als ich vermutet hatte. Ich habe gedacht, ich verprelle ganz viele damit, weil genau was du gerade gesagt hast, es ist nicht lustig und dann wollen sie es nicht sehen. So, solange Ariana uns nicht unterhält, skippen wir es irgendwie. Wir sind hier für die Comedy. Dem war aber nicht so. Ich glaube aber, es hatte auch damit zu tun, dass ich einen sehr persönlichen Bezug zu dem Thema habe. Mhm. Genau, ich glaube, das ist es auch manchmal. Also wenn man dann einen Spendenaufruf teilt oder irgendwas, womit man helfen will, aber wozu man jetzt nicht so den Bezug hat, das wird, glaube ich, auch weniger angenommen. Deswegen ist es echt sehr themenbezogen, aber an sich alle, die bei Instagram unterwegs sind, sprechen ja immer von ihrer eigenen Community, deswegen übernehme ich das jetzt einfach auch. Ich würde aber behaupten, ich habe ansonsten eine ganz tolle Community, die auch da dranbleiben, wenn oder sich das auch angucken, wenn ich da ernste Themen teile und jetzt nicht sagen, okay, es ist kein lustiges Reel, dann will ich es nicht sehen. Aber also, man muss sich die Leute so ein bisschen ranerziehen, finde ich schon, ja.
Also fällt es dir nicht so schwer, auch ernste und wichtige Themen zu teilen, weil du ja aus einer persönlichen Überzeugung agierst und du akzeptierst dann sozusagen, wie die Community reagiert und machst es einfach trotzdem?
Seit dieser Afghanistan-Geschichte ein bisschen weniger, muss ich zugeben, aber nicht, weil die Leute abgesprungen sind, sondern weil ich seitdem in so einer kleinen Sinnkrise bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil was ich da so gesehen und miterlebt habe, das hat mich so frustriert und ich komme teilweise, das klingt jetzt auch wieder so, weiß ich nicht, so abgedroschen, aber ich komme gerade teilweise nicht damit klar, wie schlimm und krank unsere Welt ist. Und dadurch fällt es, das wirkt dann, glaube ich, manchmal so, als würde ich mich mit den Themen nicht mehr beschäftigen. Dem ist aber gar nicht so. Im Gegenteil, ich sehe da so viel gerade von, dass ich es nicht schaffe, das für Instagram aufzuarbeiten oder zu verarbeiten und so oberflächlich zu teilen, dann irgendwie so einen Link in die Story zu packen und das war's, weil ich dann mehr in die Tiefe gehen gerne, also müsste oder gerne würde. Dazu habe ich gerade aber irgendwie nicht die Kraft, weil mich das alles so ein bisschen überfordert. Ja.
Mensch, wir dachten, du kannst uns jetzt unsere große Weltschmerzfrage beantworten.
Ja, versuchen wir es.
Ich wollte noch kurz sagen, ich habe mich vor circa 5 Jahren in der Seenotrettung für geflüchtete Menschen engagiert und habe inzwischen ein extrem schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht mehr so in der Gänze informieren kann, also so aus seelischen Kapazitätsgründen, andere Leute auch nicht mehr so darüber aufkläre und mir das einfach nicht mehr so krass geben kann, das Thema. Ich habe auf jeden Fall allergrößten Respekt davor, wenn Leute wirklich über Jahre oder Jahrzehnte an solchen Themen dranbleiben können und das aushalten können.
Ja.
Und ganz besonders toll finde ich es natürlich, dass du das mit deiner Community teilst, auch auf die, in Anführungsstrichen, Gefahr hin, dass Leute dann bei dir abspringen. So, die Weltschmerzfrage. Trotz unserer ja recht privilegierten Lage in Deutschland leben wir einfach in ja Zeiten von akutem Weltschmerz. Wir haben hier irgendwie Klima, Kriege, Corona, irgendwelche durchgedrehten Diktatoren an der Backe. Was sind denn deine Tipps, um nicht zu verzweifeln? Wie schaffst du es, Leichtigkeit im Leben zu behalten? Wir nehmen da gerne auch so ganz konkrete Hinweise à la Drogen, Sex, Delfinschwimmen. Hau raus.
Ja, so eine Mischung wäre gut, glaube ich. Ich habe in dieser Zeit, in der dieses Thema Afghanistan, das ist ja nicht vorbei, aber es ist leider halt nicht mehr so präsent in den Medien. Und als es so präsent war, habe ich ganz viel Kontakt mit AktivistInnen und PolitikerInnen gehabt und vor allem mit Menschen, und da bin ich wahnsinnig froh und dankbar für, die es schaffen, vor diesem Zeitraum und über diesen Zeitraum hinaus lange, lange für solche Themen einzustehen und das schaffen, da irgendwie der Politik Druck zu machen und Aufmerksamkeit auf diese Themen zu bringen. Und die haben mir alle eigentlich das Gleiche gesagt. Da sind dann auch die Alarmglocken angegangen, weil ich hatte dann auch so körperliche Anzeichen, Anzeichen, Tinnitus-Anzeichen, Kreislaufprobleme. Und da haben die so die Reißleine gezogen und quasi eine Intervention mit mir gemacht und haben gesagt, so, das jetzt ist Schluss, also wenn es anfängt körperlich zu werden, dann bist du zu tief drin. Und die haben eigentlich alle wirklich einstimmig gesagt, dass es so wahnsinnig wichtig ist, egal wie scheiße die Welt ist und wie schlimm alles um einen rum ist und ob man sich einsetzt oder nicht, was man so alles mitbekommt und was einem schlaflose Nächte bereitet. Es bringt alles nichts, wenn man selber nicht mehr handlungsfähig ist und wenn man selber kaputt geht daran. Das heißt, auf sich aufzupassen ist das Allerwichtigste und man kann niemandem mehr helfen, wenn man irgendwie mit Kreislaufproblemen und Hörsturz wochenlang ausgeschaltet im Bett liegt oder Magenschleimhautentzündung wie bei mir und niemandem mehr helfen kann und viel zu fertig ist, um überhaupt noch sich um irgendwas zu kümmern. Und dass man auf ein ganz gesundes Maß achten soll und dass man kein schlechtes Gewissen haben soll, wenn man um eine bestimmte Uhrzeit oder an einem kompletten Tag oder auch wochenlang sagt, ich kann das gerade nicht mehr. Ich kann mich gerade nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen, weil ich es kraftmäßig nicht schaffe. Es gibt meistens um einen herum Leute, die das können, dass man sich vielleicht so wie so ein bisschen abwechselt. Wenn der eine nicht kann und sagt, ich ertrage es gerade nicht mehr, nimmt man sich eine Pause und andere Leute, die für das Thema aktiv sind, die schaffen das vielleicht dann da weiterzumachen. Aber einfach, dass man sich zwischendurch Pausen nimmt und so die kleinsten Dinge sind es schon. Ob man jetzt, weil viele schaffen das auch nicht, das war bei mir auch so, zu sagen, ich gehe heute Abend jetzt einfach mal mit ein paar Freunden oder Freundinnen was essen und mache mir mal 2, 3 schöne Stunden, weil man dann so ein schlechtes Gewissen hat und sich denkt, ja, viele hunderte Kilometer von hier entfernt können das Menschen gerade nicht, sondern bangen um ihr Leben. Aber denen bringt das halt auch nichts, wenn man 24 Stunden am Tag zu Hause sitzt und nur an diese Bilder denkt und sich fertig macht und weint und nicht mehr handlungsfähig ist, sondern dass man versucht, so ein gesundes Maß zu finden in der Zeit, in der man aktiv ist und in der Zeit, in der man gerade nicht Nachrichten liest oder Erklärstücke für Instagram macht. Das macht, was einem gut tut. Mit Freunden, mit Freundinnen essen geht, einen Kinofilm gucken, zur Massage gehen. Also so diese ganz klischeehaften Sachen, die so ein bisschen so Me-Time quasi beschreiben. Aber es ist am Ende so. Und oder man schaufelt sich mal ein Wochenende frei und fährt irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin in ein Häuschen aufs Land oder so. Also so kleine Dinge, wo man mal kurz durchatmen, kurze Pause machen kann und sich einfach was Gutes tut. Genau, das sind, glaube ich, die kleinen Sachen, die so ein bisschen helfen, sich so Inseln schaffen in diesem bisschen düsteren Wald.
Ich glaube, das hört man ja viel gerade, das höre ich viel von Menschen um mich herum. Viele von denen haben Kinder, die gehen schon wieder auf dem Zahnfleisch. Alle haben schon wieder Angst, dass die Kitas zugemacht werden wegen Corona. Keiner weiß so genau, wie soll man es überhaupt hinkriegen. Und dann noch so die ganze Welt und sagen dann immer, ich müsste mal zur Massage oder ich müsste mal wieder Sport machen. Ich müsste mir mal eine Räucherkerze, ach, was wäre eigentlich mit einem schönen Bad und so. Und dann geht's, glaube ich, wirklich auch um dieses Umsetzen. Und es sind am Ende nur Kleinigkeiten, weil wir, die meisten von uns werden es nicht schaffen, sich jetzt irgendwie einen Flug nach Amerika ins Disneyland zu buchen und da irgendwie 4 Wochen in Disneyland zu sein, damit es uns wieder gut geht, so. Sondern ja, es sind so diese Kleinigkeiten.
Und ich glaube, die darf man gar nicht so unterschätzen. Also mir fällt es auch mal auf, dass es die Umsetzung manchmal ist. Man nimmt sich dann vor, irgendwie so was Schönes zu essen zu kochen und sich ein Bad einzulassen. Man macht's einfach nicht. Also mir geht es ganz oft so, dass man, es hapert an der Umsetzung. Und ich glaube, wenn ich von mir spreche, ich unterschätze manchmal, was das für eine Strahlkraft haben kann, irgendwie so 1, 2 Stunden was Schönes zu erleben, mit Freunden essen zu gehen, 2 enge Freunde oder Freundinnen einzuladen oder die zu fragen, ob die abends mit einem essen gehen wollen und dann mal 2 Stunden über was anderes sprechen, abgelenkt sein, mal irgendwie wieder lachen können und einen schönen Abend haben. Und wenn man dann nach Hause kommt, ist man so richtig erfüllt. Und ich glaube, wenn man immer wieder diese kleinen Punkte oder Erlebnisse hat, dass das insgesamt einfach so ein bisschen zu einem besseren Gefühl beitragen kann.
Voll. Ich glaube auch, viele kleine Glückspunkte werden irgendwann ein großer Glückspunkt. Wo wir gerade das Thema Drogen hatten, da würden wir auch gerne mit dir noch drüber reden.
Oh, ich habe gute Tipps. Ich wurde in Berlin.
Pass auf. Wir sind hier vorbereitet. NeurobiologInnen sehen den Glücksbegriff recht pragmatisch, nämlich das menschliche Streben nach dem Neurotransmitter Serotonin. Wir wollen ihn alle haben. Berlin verschafft sich ja zum großen Teil dieses Glücksgefühl durch Koks, MDMA und Ketamin. Erste Frage, hast du was dabei? Und zweite Frage, was hältst du denn von diesem Konzept?
Ich habe nichts dabei, heute nicht. Nee, also diese Phase ist auch abgeschlossen bei mir, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ich will gar keine Werbung für Drogen machen, aber eigentlich ist es auch das nicht. Ist es überhaupt legal? Darf ich darüber sprechen, dass ich irgendwas davon schon mal konsumiert habe? Ja, oder? Wenn man es mir nicht mehr nachweisen kann?
Ja.
Am Ende sage ich das einfach, oder sage ich dann, wenn ein Anwalt schreiben kommt, sage ich, das habe ich aus komödiantischen Gründen gesagt. Das war nicht ernst gemeint.
Das ist Kunstfreiheit. So.
Aber wenn es so wäre, dass ich in meinem früheren Leben schon mal was konsumiert hätte, dann kann ich sagen, und kann ich da ganz frei drüber sprechen, weil es ist eben nicht Werbung für Drogen, dass ich zumindest hatte mal diesen ganz naiven Gedanken oder dieses naive Bild von, man schmeißt sich was rein und ist super happy, hat eine mega geile Zeit und eine Woche später, wenn man Bock hat, schmeißt man sich das einfach nochmal rein. Aber was man nicht weiß und dann erst erfährt, ist, und ich glaube, das ist gar nicht mal so, ich glaube, dass es wissenschaftlich sogar belegbar ist und das gar nicht so stümperhaft klingt, wie ich das jetzt mit meinen einfachen Worten sage. Diese Drogen, also nicht alle natürlich, aber die so glücksstimulierend sind, die zapfen ja quasi ganz, ganz viel von diesem Serotonin, was wir da in uns haben oder produzieren, an und schütten das auf einmal aus. Und man verspürt irgendwie Glück gefühlt für 3 Monate. Das Problem ist, dass dieser Speicher auch erschöpfbar ist oder sich erschöpft und nicht endlos nachgefüllt wird. Das heißt, man schüttet auf einmal wahnsinnig viel aus Und was bleibt, ist eine sehr große Leere und ein Topf, der einfach leer ist. Und das kann ich nur bestätigen, das fühlt man. Und man geht einmal gefühlsmäßig ganz weit nach oben. Das stimmt, aber das Problem ist, man geht unfassbar weit nach unten danach. Und dann landet man ganz schnell in so einer Spirale aus diesem, ich will das wieder auffüllen und ziehe mir dann wieder was rein, fall dann wieder super weit nach unten. Diesmal brauche ich dann wieder mehr, um das aufzufüllen. Und da rutscht man einfach wahnsinnig in was ab. Und deswegen, ich war schon da, sagen wir, und ich würde es einfach niemandem empfehlen. Wer da mal irgendwas ausprobieren will und denkt, ja, okay, so einmal mit Freunden, keine Ahnung, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich kann wirklich definitiv sagen, es ist kein Glücksrezept für lange Zeit und schon gar kein nachhaltiges, weil dieses Hoch, auf das man sich da bringt mit irgendwelchen Substanzen, das Tief ist wirklich doppelt so tief und das sage ich jetzt nicht aus so einer Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Haltung raus, sondern weil es wirklich, ich dachte irgendwann mal, hey, das bringt mich vielleicht in ganz coole Sphären und ich kann sagen, es hat mich in ganz blöde Sphären gebracht.
Also mehr so die Eins auf unserer Glücksachterbahn.
Mehr so die Eins, wenn nicht sogar schlimmer, weil ich finde, dass man so leer dann davon ist und es wird wirklich einem, wie diese Dementoren bei Harry Potter, das saugt wirklich so alles aus einem raus. Also kann ich von meiner Erfahrung nur so sagen und man braucht unfassbar lange, um sich davon gefühlsmäßig zu erholen und wieder aus eigener Kraft heraus irgendwie so positive Gefühle zu haben. Ist natürlich auch nicht für alle, das ist jetzt sehr wahrscheinlich eine sehr extreme Erfahrung, aber so kann es halt auch gehen und ich würde das Risiko, glaube ich, nicht eingehen.
Ich glaube tatsächlich, dass für die meisten Menschen so ist. Also Jule und ich sind Berlinerin. Bist du eigentlich auch Berlinerin?
Ja, kann ich mit Stolz und Recht behaupten.
Sind wir drei Berliner Jörn. Das heißt, wir haben schon alles gesehen, sind wir ganz ehrlich, weil wir sind hier aufgewachsen und wir haben schon alles gesehen. Und ich würde sagen, auch aus dem Freundeskreis heraus, also da kommen alle dann auf so eine Minus eins, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trinke relativ selten Alkohol dieser Tage. Das sind die craziesten Sachen, die mir noch passieren. Und ich finde, das gilt auch für Alkohol mittlerweile, je älter man wird. Ne? Also wer kennt es nicht? Ich bin jetzt 38. Und ja, also wenn ich Alkohol getrunken habe, ist der Tag danach ein richtiger Pain.
Ja.
So auf einer Null, würde ich sagen. Nach vier Gläsern Rotwein meistens auf einer Null, komme ich nicht mehr hoch.
Rotwein ist natürlich, da kommt man nochmal in ganz andere, in die schweren Phasen.
Ja, ist auf jeden Fall heftig. Also würdest du eher, okay, also das ist nicht so die Lösung. Ich würde sagen, Jule, wir finden auch, dass das nicht so die Lösung ist. Runner's High ist ja ein Ding von dir. Haben wir gelesen. Du bist ja Läuferin, also Marathonläuferin, so stellen wir uns das jetzt vor, dass du einfach so zwei Marathonis.
Ich bin irgendwann dazu übergegangen, Marathonläufe zu sagen, weil ich einfach kein Plural gefunden habe, der gut klingt.
Ja, du bist Marathoniläuferin. Ist das auch was, so von diesen kleinen Glücksmomenten, was dich hochbringt?
Also wer glücklich sein will und dafür laufen nimmt, den kann ich sagen, lauft auf gar keinen Fall dafür, für diesen Zweck einen Marathon. Der bringt euch ans Ende eurer Kräfte und das ist wirklich, da muss man sehr viel Frust aushalten können. Also wenn man jetzt nicht sowieso mega sportlich auf dem Leistungsniveau ist, das hat sehr viel mit Kämpfen und Disziplin und sich dadurch peitschen zu tun. Aber Laufen an sich, und ich laufe auch nicht mehr Marathon, aber das vom Laufen, was vom Laufen bei mir übrig geblieben ist, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, ist tatsächlich einfach kleine Strecken. Also für mich ist kleine Strecke 5 Kilometer. Ich habe aber auch einen Kumpel, der läuft jetzt nicht so super viel. Und wenn der läuft, läuft der 2 Kilometer und das reicht auch völlig. Also eine Viertelstunde ist das, glaube ich, bei dem. Der zieht einfach seine Schuhe an, haut sich irgendeine Jogging-Sachen drüber und läuft dann irgendwie durch einen Park oder so. Und ich finde es tatsächlich, wenn es draußen ein bisschen kühler ist, also wenn man nicht im Hochsommer ist, fast noch schöner, weil man so richtig durchgepustet wird und so kalte Luft atmet und das Gefühl hat, dass einmal alles, geht einmal durch den ganzen Körper durch und man kann so ein bisschen abschalten. Deswegen, ich finde Laufen wirklich zum Kopf freikriegen und so ein bisschen sich wieder so innere Ruhe holen, super. Genau, und ich versuche das immer jedem zu empfehlen, dann sagen mir viele, nee, ich mag Laufen nicht so gerne, dann versuche ich dir immer, also ich will niemanden überreden, aber sag dann immer, es muss ja nicht gleich eine Dreiviertelstunde sein, es reicht ja, wenn du irgendwie 10 Minuten, guck auf deine Uhr und lauf 10 Minuten in deinem Tempo und wenn es nur ganz langsam ist, Ich liebe das sehr, aber es ist wie mit den Drogen, es lässt sich auch nicht auf jeden übertragen.
Als Covid losging, haben Julis Mann und ich probiert, Jule zum Laufen zu bewegen. Und ich meine, ich kenne Jule, ist meine beste Freundin seit 16, 17, 18 Jahren, also ungefähr ganz grob. Und ich sag mal, ich war zweimal mit ihr beim Sport. Nee, stimmt, zum Yoga habe ich dich dann irgendwann ein bisschen öfters mitgenommen. Sport ist jetzt nicht ihre größte Leidenschaft. Ich denke, Jule, da trete ich dir nicht auf die Füße, wenn ich das so sage.
Und es war einfach so Lockdown. Ich habe zu Hause die Krise gekriegt und ich dachte mir, oh, ich will den Wind in meinen Haaren spüren, ich will durch die Freiheit sausen, ich möchte einfach joggen, mich richtig auspowern, danach richtig gut fühlen. Ich habe vielleicht so 10-mal ungefähr, und darauf war ich schon ziemlich stolz, 10-mal bin ich gejoggt, und ungefähr immer so nach einem, sagen wir mal, einem guten Kilometer war ich einfach fertig mit der Welt. Da ging überhaupt nichts mehr.
Wo hat sie denn wehgetan? Also was war am schlimmsten? War es eher so Lunge oder Beine?
Ja, also so, genau, Lunge und Kondition, würde ich sagen. Und ich habe dann einfach krass angefangen zu heulen jedes Mal. Und das nicht weil wegen der körperlichen Geschichten, sondern einfach, weil ich so krass frustriert war.
Mit 10-mal, finde ich, hast du schon lange durchgezogen. Aber ich kann da wirklich nur empfehlen, tatsächlich, es ist natürlich blöd, wenn das jemanden überhaupt nicht Spaß macht, aber dranbleiben, weil diese Kondition baut sich relativ schnell auf. Und wenn man jedes Mal so ein Minütchen schneller, also nicht schneller, sondern länger läuft, dann gewöhnt sich der Körper eigentlich ganz gut dran.
Ja.
Und vielleicht ist es auch so, dass es für verschiedene Menschen unterschiedliche Sportarten gibt.
Ja.
Und dieses Runner's High kann man sich vermutlich auch durch andere Sportarten, ne? Also dieses genau, was du gerade beschrieben hast, ne? Manche Leute holen sich's über Drogen. Du kannst dir das auch über Sport holen. Also Menschen, die sehr unter Depressionen leiden oder unter Angstgefühlen, wird ganz viel Sport empfohlen. Und dann nicht so ein, also auch Yoga, aber tatsächlich auch dieses sehr Schwitzen, ne? Also wirklich nicht über eine Leistungsgrenze gehen, sondern mal so an eine Leistungsgrenze gehen, weil sich dann halt dieses ganze Serotonin freisetzt.
Ja.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man beim Capoeira viel lachen muss. Vielleicht probiere ich das mal aus.
Ja, und Schwitzen. Ich glaube, da schwitze auch richtig.
Ich fand es auch total gut, dass du gesagt hast, dass jeder das kann, also jetzt in Bezug aufs Laufen, dass man da keine besonderen Voraussetzungen braucht, dass man einfach starten muss und sich nicht vergleichen sollte, wie ja irgendwie bei allen Sportarten, aber mir tut es immer gut, das nochmal zu hören mit meiner niedrigen Frustgrenze, ja, finde ich das super, diesen Reminder brauche ich ab und zu.
Ja, absolut.
Jule, wir laufen einfach irgendwann den Jakobsweg, den hast du ja auch schon gemacht. Ariana, also das
auf den Spuren von Ariana.
Ja.
Auf den ironischen Spuren von Ariana über den Jakobsweg.
Da kann ich auch nur motivierend sagen, der Jakobsweg ist ja so ein Netz aus Wegen und nicht nur ein einziger. Das heißt, seid klug, seid wie ich und wählt einfach einen sehr kurzen.
Ey, mir hat mal ein sehr, sehr kluger, ich weiß nicht, Automechaniker aus Brandenburg gesagt, der Jakobsweg beginnt immer vor deiner Tür.
Ja, das höre ich auch oft.
Wow, mind blown, Leute. Ich laufe übers Tempelhofer Feld.
Und Wege entstehen dadurch, dass sie gegangen werden.
Schön. Und der Weg ist ja auch das Ziel, ne? Also
so. Kalendersprüche gehen rauf und runter. Ey, ich würde sagen, fast abschließend würde ich dich total gerne nochmal fragen, auf was du dich im Leben noch so richtig doll freust, was du glaubst, was dir zukünftig nochmal so mega geile Glücksgefühle bescheren kann. Hast du da schon so Visionen vor Augen?
Also eine Vision, die ich habe, weil ich ansonsten würde ich schon behaupten, dass ich ein recht glücklicher Mensch bin und auch so dankbar sein kann für das, was ich habe, weil ich ganz viel von dem, was ich mir immer gewünscht habe oder was ich haben wollte, mir irgendwie erarbeitet oder erreicht habe. Aber auf was ich mich noch freue und was in meiner Vorstellung zumindest mir große Glücksgefühle bringen wird, ist, das habe ich nämlich auch schon ganz lange, seit meiner Kindheit und Jugend, so das Bild, es muss jetzt nicht eine Großfamilie sein, aber so eine, die eigene Familie, die man um sich rum dann irgendwann hat. Also nicht die Eltern und Geschwister, sondern die Familie, die man dann selber auf die Beine stellt quasi, also mit den eigenen Kindern und vielleicht noch mit den Geschwistern und den Kindern der Geschwister, dieses Bild von, das muss jetzt auch kein Weihnachtsessen sein, aber einfach zusammensitzen und irgendwie mit einer großen Tafel mit vielen Leuten und so zu wissen, dass das die Familie ist, die man sich so geschaffen hat. Das ist, glaube ich, was ich zumindest hoffe, was bei mir noch für Glücksgefühle zuständig sein wird.
Ja, ich würde sagen, 17, 18 Kinder sind locker noch drin. Also
absolut. Eine Fußballmannschaft, sagt man ja, noch immer so schön.
Das ist ganz entspannt, du. Also bloß kein Stress. Ja, geil. Ich würde sagen, wir drücken mega die Daumen, dass das klappt und dass du dann gemütlich mit deiner Großfamilie am Tisch sitzen kannst. Das klingt sehr schön.
Ariana, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich spreche für uns beide. Wir sind direkt ein bisschen glücklicher.
Auf jeden Fall.
Und zum Abschluss, wir haben eine gefühlvolle Playlist. Gibt es da einen Song, den du draufpacken wollen würdest?
Es gibt einen, und zwar einer, der nicht nur bei mir sofort Glücksgefühle freisetzt, sondern ich würde einfach mal behaupten, dass es noch bei vielen anderen Menschen schafft, dieser Song. Den würde ich da gerne rauflegen. Ich habe das nicht bei vielen Songs, also vieles erschöpft sich ganz schnell bei mir, dass ich denke, ach ja, das bringt mir gute Laune, und dann merke ich nach 10 Mal hören, okay, jetzt nervt's mich. Aber bei diesem Song, er schafft das schon seit Jahren und ich liebe ihn sehr, obwohl er schon älter ist. Ich glaube, der ist aus den 70ern. Die Band heißt The OJs. Das ist so Soul Motown und der Song heißt Sing a Happy Song. Ja, der Titel sagt es schon.
Ja, sing a happy song. Ich singe jetzt nicht, weil das ist ein Pain.
Wirklich, ich liebe diesen Song. Ich bin kritisch sonst bei Songs, wo schon was, also so wie von Pharrell Williams, Happy ist natürlich ein Meisterwerk, es ist ein toller Künstler, aber alles, was so schon anspielt darauf, so jetzt sei jetzt glücklich, sing jetzt mal laut, der Tag ist toll, wir feiern das Leben, dann bin ich immer so, okay, das nervt. Aber dieser Song und auch diese, ich liebe diese Zeit auch und dieses Musikgenre und deswegen The OJs, sowieso empfehlenswert, Sing a Happy Song, einfach nur, Achtung, Klischeesatz, ein guter Laune-Song, der Glücksgefühle erweckt, aber den würde ich sehr gerne auf eure Playlist packen.
Mega geil, gar nicht so sowas, was ich jetzt erwartet habe, was so alle kennen und sofort jeder weiß, was ist denn das? Ja, müsst ihr jetzt die Playlist anmachen.
Die Infos zu unserer Playlist findet ihr in den Shownotes. Was die Shownotes sind, wissen wir selber auch nicht so genau, aber ihr seid jung, ihr seid fresh, wir haben Vertrauen darin, ihr findet das.
Das steht auf dem Infobutton. Ich sag immer Info, nee, 3 Sterne, nee, 3 Punkte. Ich weiß auch nicht. Ihr werdet's rausfinden.
Ariana, es war mega schön, dass du heute da warst. Danke, dass du mit uns dein Glück geteilt hast und auch ein bisschen von deinem Unglück. Wir hoffen, du hast noch einen schönen Tag und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, so wie wir sie besprochen haben.
Vielen Dank, das wünsche ich euch auch. Dankeschön für die Einladung.
Tschüssi!
Tschüss!
Ciao! Anni, bist du noch da?
Ja, klar, na klar.
Ah, super, cool. Warum?
Ja, weil ich natürlich noch hier für Mehrwert sorgen will, für unsere ZuhörerInnen. Ich habe angefangen, parallel so einen Wandkalender zu produzieren mit richtig peppigen Sprüchen. Und weil ich einfach richtig gut malen kann, habe ich das auch alles einfach schon mal illustriert.
Wow, muss ich haben. Wie viel?
Yeah. Ja, ja, 997 Euro, ist ja ganz klar.
Ja.
Nee, wir haben natürlich echten Mehrwert für euch. Wir haben nochmal unsere absolute Lieblingstherapeutin Nele Seert gefragt, was sie für Tipps, Tricks und Kniffe für euch hat, damit ihr mehr in euer Glück findet.
Wichtig ist zu wissen, dass Glück kein Dauerzustand ist und auch gar nicht sein darf. Glück ist vielmehr ein Ausnahmezustand, der uns hilft, durchs Leben zu gehen, weil wir motiviert sind, irgendwo hinzukommen, Ziele zu erreichen oder irgendwas zu machen. Wie beispielsweise morgens überhaupt aufzustehen, weil wir die Erwartung haben, dass irgendetwas Schönes passiert oder weil ich die Fähigkeit habe, mir selbst einen schönen Tag zu machen. Aber Glück ist wie so ein Sahnehäubchen auf einer Torte, das uns ab und zu mal im Leben begegnen darf. Als kleinen Tipp oder Übung, um das aktiv hervorzurufen, ich kann mir kleine Ziele setzen, die ich erreiche, oder ich kann was Schönes erleben, mich also mit FreundInnen verabreden. Und da merken wir schon, dass es da was gibt, was ganz wichtig ist, damit das überhaupt funktionieren kann. Das sind nämlich die Ansprüche und Erwartungen an mich selbst und mein Leben, die nicht zu hoch sein sollten. Also schwer erreichbare Ziele sind keine gute Idee, wenn ich glücklich sein möchte. Was ich aber viel wichtiger brauche im Leben, um so eine Grundzufriedenheit zu haben, ist eine Selbstwirksamkeit. Und das ist ein ganz großes Wort. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass ich spüren kann, ob es mir gut oder schlecht geht, dass ich das auch kommunizieren kann und dass ich die Welt um mich herum so gestalten kann, dass es mir besser geht. Also, dass ich Maßnahmen ergreifen kann, damit ich mich wieder wohler fühle. Das kann beispielsweise sein, dass ich eine Freundin oder einen Freund anrufe oder dass ich ein Bad nehme, mir eins meiner Lieblingsgerichte koche oder irgendwas anderes mache, bei dem ich weiß, das tut mir gerade gut. Dann kann ich aktiv Zufriedenheit produzieren. Wenn wir dagegen zu wenig Glück empfinden und tatsächlich unglücklich sind, dann gehen wir in die Traurigkeit rein, die auch genauso sein darf wie das Glücksempfinden, weil wir ja auch Dinge verarbeiten und uns von Sachen verabschieden müssen. Und ganz besonders, wenn uns was Schlimmes passiert, also beispielsweise, wenn jemand gestorben ist, der uns was bedeutet hat, dann dürfen und müssen wir ja auch trauern. Aber wenn wir dann merken, dass wir so richtig antriebslos sind, kaum noch aus dem Bett rauskommen oder auch über mehrere Wochen keine Lust mehr haben, an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, dann macht das tatsächlich Sinn, sich professionelle Hilfe zu suchen oder auch zu schauen, ob man irgendwas an der Situation ändern kann. Weil das häufig begleitet ist mit dem Gefühl der Hilflosigkeit. Und Hilflosigkeit ist wieder genau das Gegenteil von der Selbstwirksamkeit. Unglück entsteht ja auch oft, weil ich so eine Sollliste im Kopf habe, wie etwas zu sein hat. Also erst, wenn ich das oder jenes irgendwie in meinem Leben habe oder was gemacht oder geschafft habe, dann kann ich glücklich sein. Und wenn ich dann aber auf mein Leben gucke und den Ist-Zustand sehe, der ganz weit entfernt ist von dem Soll-Zustand, dann macht mich das auf Dauer auch unglücklich. Wir versuchen dann viel zu häufig, das ist normal und menschlich, diesen Ist-Zustand auf den Soll-Zustand hochzupushen und das ist total kräftezehrend. Was aber viel sinnvoller ist, ist den Soll-Zustand, den wir eigentlich postulieren, auf den Ist-Zustand runterzubringen, also so wie es wirklich ist. Also, dass wir es schaffen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und auch wenn wir beispielsweise nicht genug Geld haben, um in den Urlaub zu fahren, dann können wir uns dennoch noch darum kümmern, dass wir eine schöne Zeit haben oder uns mit Freunden oder Familie verabreden.
Das war's für heute. Ich würde sagen, abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne und alle Däumchen nach oben, die ihr irgendwie finden könnt.
Genau, weil das wird uns sehr, sehr glücklich machen. Und ja, ich starte hier direkt mit emotionaler Erpressung.
Teilt die Folge auch gerne und folgt uns auf Instagram unter @imgegenteil. Und vor allem hört euch natürlich unsere wundervolle Playlist Karussell der Gefühle an. Ja, die macht glücklich. Und ich würde sagen, das war's dann, Anni, ne?
Ja, ne? Hat Spaß gemacht. Danke, Jule. Sehen wir uns bald wieder.
Gerne. Bis, Danny.
Ich freue mich. Bis bald, Rian. Tschüss.
Ciao.
Und ich spüre, es dreht schon. Gefühl.